Ja, also es kommt selten vor, aber das sind so Momente, wo ich das schon hinterfrage und so denke, boah, der Algorithmus, der will ja, dass man die ganze Zeit online ist und es macht mir auch riesen Spaß, aber ja, manchmal denke ich mir auch, ist ja wahrscheinlich wie in jeder Selbstständigkeit, einfach mal so eine Pause. Also klar kann man auch mal eine Pause machen, aber irgendwie ist das immer mit so einem Druck verbunden, weil man dann immer wieder diesen Algorithmus im Nacken hat und denkt, man muss dann wieder so starten und am Ende kann man ja auch nur Geld verdienen, wenn halt die Zahlen gut sind und so. Und das hat dann halt so einen Rattenschwanz, auch wenn es mega Spaß macht.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Häusler und dies ist der erste Teil unserer Sonderfolge zum Einfluss von Social Media auf die mentale Gesundheit. Social Media kennen und benutzen wir wahrscheinlich alle. Mentale Gesundheit wollen wir alle. Es gibt also absolut keinen Grund, nicht weiter zuzuhören. Mir zugeschaltet über ein interstellares, hochkompliziertes Hochgeschwindigkeitskommunikationssystem ist eine Person, die uns sicherlich Interessantes zum Thema mitteilen kann. Sie ist lizenzierte Personal Trainerin und studierte Physiotherapeutin. Sie ist auf jeden Fall Tierliebhaberin. Sie ist aber auch Influencerin auf Instagram und teilt in ihrem Account Flow mit Paula ihren persönlichen Alltag, ihr Familienleben und generell ihre Perspektiven auf das Leben. Ich freue mich auf das Gespräch mit einer Person, die mir hoffentlich endlich mal erklären kann, wie ich meine Rückenschmerzen loswerde und bei Instagram zu mehr Followern komme. Herzlich willkommen, Paula Schulze.
Vielen Dank für die Vorstellung. Hallo.
Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns, mit mir zu sprechen. Du weißt ja schon, wir starten immer mit einem Highlight der Woche. Kannst du dich an ein Ereignis erinnern in der zurückliegenden Woche? Oder wir können auch ein bisschen schummeln, 10 Tage, was dich irgendwie berührt hat oder dich länger begleitet hat?
Also das ist nur eine ganz Kleinigkeit, aber das ist mir sofort eingefallen. Ich war mit meiner Tochter unterwegs. Wir waren auf einem Bauernhof und das ist so eine Spielgruppe, so ein pädagogischer Bauernhof-Tag, einmal im Monat. Und sie liebt das halt total, draußen zu sein mit den Tieren. Und die durften dann die Kühe füttern und die Hühner füttern und so. Und dann hat sie zu mir gesagt, also sie ist 3 Jahre alt, danke, liebe Mami, weil sie sich so gefreut hat. Und das fand ich so süß. Und davon zähle ich immer noch, weil ich das so schön fand.
Oh, das verstehe ich sehr. Die ehrliche Dankbarkeit von Kindern, das ist auf jeden Fall sehr, sehr berührend. Die machen einem ja auch nichts vor, ne?
Ja. Das stimmt. Die sind immer radikal ehrlich.
Ja, genau. Kinder würden nicht aus Kalkül sagen, nee, war super. Das kommt erst später, stimmt. So mit 4. ein total schönes Highlight. Ich habe auch ein kleines Highlight. Ich mache ja eigentlich Filme. Und ich habe eine Zuschrift bekommen von jemandem, der mich angesprochen hat, wo er einen alten Film von mir sehen kann, ob es den noch irgendwo gibt. Und was mich daran berührt hat, war, dass es 13 Jahre her ist. So, dass es eigentlich so eine alte Sache ist. Und da dachte ich, das hat so eine Nachhaltigkeit. Und das fand ich total schön, dass es etwas gibt, wo jemand 13 Jahre später noch Interesse hat. Und da ist mir dann auch mal bewusst geworden, wir sagen ja oft, ja, und das Internet, das ist so schnelllebig. Wir sagen aber auch gleichzeitig, das Internet vergisst nie. Und das ist, finde ich, in vielen Bereichen wirklich eine schöne Seite daran. Und dass eben sowas wie YouTube zum Beispiel eben auch ein riesiges Archiv ist für Dinge, auf die man sonst gar keinen Zugriff mehr hätte. Und dann kann man sich auch nach 13 Jahren noch was an erfreuen, was eigentlich eben schon längst aus allen Medien verschwunden ist. So, das hat mir einen schönen Tag bereitet und mich ein bisschen länger begleitet.
Schön.
Paula, wir spielen mal ein bisschen Berufsberatung. Wie wird man Influencerin?
Oh, tatsächlich kann ich die Frage gar nicht so beantworten, weil das hat sich tatsächlich einfach so ergeben. Das war irgendwie nie mein Plan. Und ich frage mich auch manchmal, wann war der erste Moment, wo ich so ins Handy reingesprochen habe? Wann habe ich meine erste Story gemacht? Ich habe immer mal überlegt, mal nachzugucken, weil es gibt ja ein Archiv, weil ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Es ist wirklich, ich bin einfach über die Jahre organisch einmal ein bisschen weiter gewachsen, weil ich halt irgendwann, also meine Themen haben sich auch verändert und irgendwie sind halt über die Zeit immer mehr Leute dazugekommen und irgendwann habe ich dann halt erkannt, dass ich auch Geld damit verdienen kann und dann hat sich das so entwickelt, aber das war nie so mein Plan.
Das heißt, du hast eigentlich angefangen aus Freude an der Sache und...
Genau, also ich bin ja, wie du schon gesagt hast, ursprünglich Physiotherapeutin und habe, also ich heiße Flow mit Paula, weil ich habe Animal Flow gemacht. Das ist so ein Mix aus Yoga und Pilates und habe am Anfang wirklich so kleine Flows hochgeladen, also so kleine Sportsequenzen. Und ja, so ist der Name damals entstanden. Und dann habe ich war ich eine Zeit lang vegan und habe auch Rezepte geteilt. Und ja, irgendwie bin ich dann irgendwann dahin gekommen, wo ich jetzt bin, nämlich halt vor 3 Jahren Mutter geworden und so haben sich die Themen immer weiter verändert. Und genau, ich bin immer weiter gewachsen.
Und würdest du sagen, dass sich die Themen verändert haben, einfach weil sich halt eben die Themen in deinem Leben verändert haben und du hast dein Leben abgebildet oder waren da auch andere Faktoren mit dabei? Also so nach dem Motto, ich probiere auch mal ein bisschen aus, was wie ankommt. Also wo kriege ich auch mehr Resonanz oder also vielleicht positiver formuliert, was berührt Menschen mehr, wenn ich es teile, als anderes?
Nee, ich würde wirklich sagen, dass ich schon immer eigentlich einfach das teile, was mich selber gerade beschäftigt. Und ich würde auch sagen, das ist vielleicht so ein bisschen mein Erfolgsrezept, weil ich glaube, das merkt man schon, ob man jetzt irgendwas macht, weil man denkt, dass die anderen das sehen wollen oder ob einen das halt wirklich selber berührt. Und ich glaube, das ist das, was bei mir auch schon immer am besten funktioniert hat. Wenn mich das wirklich irgendwie beschäftigt und ich darüber spreche, dann funktioniert das in der Regel auch oder kommt das in der Regel auch besser an, wie wenn ich jetzt überlege, was machen die anderen, wie kann ich das auch machen oder so.
Ja. Und ab welchem Punkt hast du gemerkt, oh holla, da kann man ja auch Geld mit verdienen? Das kommt da auch noch mit ins Spiel? Wann kam das dazu?
Ich glaube, das war so, vielleicht ist es ungefähr 5 Jahre her, wo so die ersten KooperationspartnerInnen dann auf mich zukamen, also die ersten Firmen mich angefragt haben. Und dann war das halt am Anfang ganz klassisch so Barter-Deals, also man kriegt dann ein Produkt und das war für mich schon richtig krass, dass ich dann was zugeschickt bekommen habe und dachte mir so, oh Gott, weil da war ich noch, also ich weiß nicht, das fing bestimmt an mit schon so 3000 FollowerInnen.
Okay,
also
krass.
Früh, ja.
Und da sind dann einfach Firmen auf dich aufmerksam geworden und haben gesehen, ach guck mal, das ist interessant, was die da macht und die spricht Leute an und dann haben sie dich angeschrieben und gesagt, willst du nicht mal einen Blick werfen auf unser Produkt?
Ja, genau so war das.
Okay, ja. Ich glaube, du hast 2019 hast du angefangen, oder? Kann das sein? Ich bin mal ganz runtergescrollt in deinem Feed. Es hat sehr lange gedauert, muss ich sagen. Und ich glaube, dein erster Post war 2019 oder du hast davor welche weggelöscht.
Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Das weißt du jetzt besser als ich, weil ich habe keine Ahnung. Ich bin ganz schlecht mit so Zahlen und Daten. Ich kann immer nur so ungefähr sagen. Aber wenn du das gesehen hast, dann wird das schon stimmen. Und ob ich da irgendwas gelöscht habe, das kann ich selber gar nicht sagen gerade.
Okay. So, und für die es jetzt nicht kennen, also ich habe es ja eingangs schon gesagt, also das ist eben sehr nah dran an deinem Leben. Also du teilst wirklich viel von dir mit, du teilst deine Beziehung auch mit. Du hast vor nicht so langer Zeit das Ende einer Beziehung thematisiert. Du teilst mit, dass du ein Kind hast. Du gehst da wirklich auch in intime Bereiche rein. Wie fühlten sich das an? Jetzt als jemand, und ich spreche von mir, als jemand, dem das durchaus fremd ist, einer anonymen Öffentlichkeit mein Leben zu offenbaren, interessiert es mich total zu hören, wie das ist? Oder wo ist denn da eine Trennlinie für dich zwischen dem Privaten und dem Privaten, was du teilst?
Für mich fühlt sich das ganz normal an und ich teile halt alles, was sich für mich in Ordnung anfühlt, was mich betrifft, aber achte darauf, dass ich halt nichts von anderen Personen teile. Weil ich ja nicht weiß, ob das für die auch in Ordnung ist. Oder beziehungsweise ich weiß, dass das für viele ja auch nicht so normal ist wie für mich. Und ja, ich teile auch nichts, wo ich merke, dass ich da vielleicht noch nicht so sicher bin in meiner Meinung oder mich auch Kommentare oder andere Meinungen dann mehr verunsichern. Es gibt ja Themen, wo man sich einfach so sicher ist, wo einen das dann nicht tangiert, wenn Leute da ihre Meinungen einem sagen und vielleicht das auch anders sehen oder das kritisch hinterfragen oder so. Aber es gibt durchaus auch Themen, wo ich mir vielleicht nicht so sicher bin und wo ich dann merke, dass mir das auch nicht so gut tut. Und dann klammere ich das Thema auch aus.
Ja. Und gibt es Momente, wo du impulsiv entscheidest oder hast du einen ganz strikten Redaktionsplan oder gibt es wirklich Alltagssituationen, wo du sagst, okay, das ist jetzt gerade, jetzt fühle ich gerade was meine Community interessieren könnte, ich schmeiße das Handy an und mache ein Reel?
Ja, zweiteres. Also ich mache das alles ganz intuitiv. Ich habe überhaupt gar keinen Plan und ja, teile einfach das, was mich beschäftigt und wo ich merke, das will ich teilen, wo ich auch denke, das vielleicht bringt es auch anderen was. Genau. Und wenn ich das nicht fühle, dann mache ich das auch nicht, ja.
Mhm. Man hört ja immer mal wieder, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und dann aufgrund ihrer Position halt zu Interviews eingeladen werden, dass die sagen, ja, ich bin in Gesprächen persönlich, aber ich werde nie privat. Dass es diese Trennung gibt. Die ist da ja dann bei dem, was du tust, tatsächlich, so wie du es beschreibst, aufgehoben. Das heißt,
ja.
So, da folgst du dann wirklich so deiner Intuition, was fühlt sich jetzt für mich auch gut an, was will ich teilen und was nicht. Interessant zu hören. Was hast du einen Einblick, wer deine Community ist? Also weißt du so ein bisschen was über Geschlecht, Alter, wer sind die Menschen, die dir da gerne folgen?
Ja, also ich würde sagen, also fast hauptsächlich Frauen. So ungefähr in meinem Alter, ein bisschen jünger, ein bisschen älter. Und ich denke, dass viele mittlerweile auch Mütter sind. Also das ist auf jeden Fall so die Hauptzielgruppe und auch die am meisten meinen Content konsumieren.
Okay.
Genau.
Jetzt ist ja, du hast es auch schon angesprochen, Authentizität ist ein großes Thema bei dem, was du da tust. Jetzt könnte man ja sagen, in dem Moment, wo man etwas öffentlich macht, kann es gar nicht mehr hundertprozentig authentisch sein, weil es ist ja trotzdem schon eine Vorauswahl oder es ist eine Entscheidung. Was bringe ich online? Wie schneide ich es? Ist ja auch eine große Möglichkeit der Einflussnahme. Welche Musik liegt drunter? Dadurch kann das... weißt du, durch die Praxis halt, dadurch kann die identische Szene kann entweder zum Slapstick werden und lustig oder sie kann eine Tiefe bekommen und dramatisch sein. Was glaubst du, dir scheint es ja trotzdem zu gelingen, diese Authentizität zu bewahren. Ist es das, was deine Community anspricht?
Ich glaube schon, aber am Ende ist es halt, wie du sagst, ist es natürlich trotzdem ein Stück weit dann inszeniert, weil ich habe ja trotzdem dann das Handy aufgestellt und natürlich gibt es auch manchmal Momente, wo man irgendwie zufällig gerade gefilmt hat und das ist alles so authentisch wie möglich, aber natürlich ist es auch ein bisschen gestellt, das kann man ja gar nicht verhindern, aber so die Gedanken dahinter und so würde ich sagen, die sind immer, immer komplett ehrlich und ja, aber auch wie du schon sagst, natürlich arbeite ich auch ein bisschen mit Musik. Und man kann das natürlich ein bisschen steuern. Und wenn es irgendwie ein ernstes, trauriges Thema ist, dann macht es natürlich auch Sinn, da so ein bisschen dementsprechend Musik hinterzulegen, um das noch ein bisschen zu unterstreichen. Genau.
Ja.
Ja.
Folgst du denn, also eigentlich kenne ich die Antwort schon ein bisschen, ehrlich gesagt, aber folgst du denn anderen Creatorinnen? ist ein bisschen witzig, englische Begriffe zu gendern, aber oder Influencerinnen oder... Wie ist das? Also holst du dir Inspiration?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass ich selber nicht so viel konsumiere. Aber natürlich gucke ich mir gerne, also ich habe so, ich würde sagen, so meine 5 Lieblings-Influencerinnen, wo ich immer gucke. Und die sind halt mittlerweile, das ist dann meistens auch halt so ähnlicher Content irgendwie. Das ist schon das, was mir auch am besten gefällt. Halt so authentisch, irgendwie Mütter. So, das ist schon das, was ich mir gerne auch, also was ich mir auch gerne angucke. Ja, weil ich glaube, das ist dann für mich genauso wie für die Leute, die meinen Content konsumieren, dass ich mich dann teilweise auch einfach nicht so alleine fühle, weil die auch irgendwas aussprechen oder so, was ich vielleicht mich noch nicht getraut habe oder was ich dann auch fühle oder so. Ja.
Ja, damit beantwortest du schon so ein bisschen auch eine Frage, die ich gerade stellen wollte, was deine Einschätzung ist, was Menschen eigentlich daran anspricht. Ne? Also weil das sind ja Leute, die der allergrößte Teil davon dich nicht persönlich kennt, aber über das dir folgen das Gefühl von einer Nähe bekommen. Also du bist ihnen vertraut, weil du sie so sehr in dein Leben lässt. Du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt. Man findet sich dann wahrscheinlich wieder mit seinen Gefühlen, Ängsten, Sorgen, Gedanken, oder?
Ja, ich glaube schon, dass das unheimlich verbindend sein kann, weil man ist ja schon ein bisschen wie so eine digitale Freundin irgendwie. Und gerade wenn man halt so gleiche Themen hat, fühlt man sich halt oder kann man sich einfach weniger alleine fühlen. Vielleicht auch, wenn man im echten Leben jetzt keine Freundinnen hat, die in der gleichen Situation sind oder so, kann es schon hilfreich sein, glaube ich, dann ja so jemanden, die irgendwie, mit der man sich identifizieren kann, zuzuhören oder zu sehen, wie sie das sieht und dass jemand anderes auch in der gleichen Situation ist.
Jetzt ist es ja so, dass bei Insta im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu TikTok eher immer halt knappe Reaktionen kommen als Kommentare. Also bei TikTok sieht man es häufiger mal, dass sich dann halt irgendwie auch wirklich Unterhaltung entwickeln unter einem Post, wo dann irgendwie die Leute, die kommentieren, halt anfangen, mit sich gegenseitig zu kommunizieren, längere Texte zu schreiben. Bei Instagram ist in meiner Wahrnehmung ist immer eher so ein bisschen knapper. Gibt es über diese Kommentarspalten Rückmeldung dann auch Leute, die dich in persönlichen Nachrichten noch anschreiben? Und wie gehst du denn damit um?
Ja, das sogar noch viel, viel mehr. Also ich bekomme richtig viele Nachrichten. Zum Teil einfach richtig schöne Nachrichten. Also so, dass mir wirklich dann andere Frauen schreiben, dass es mega gut tut, irgendwie das und das gesehen zu haben. Und dass denen das gerade voll hilft. Vielleicht auch, weil sie gerade eine Trennung mit Kind durchmachen oder so. Es sind ja dann meistens irgendwelche bestimmten Themen, weswegen die Leute dann auf einen kommen oder sich das gerne anschauen. Oder auch ja, tatsächlich Menschen, die da ihr Herz ausschütten, dann, weil sie sich auch vielleicht nicht trauen, das bei anderen Personen zu machen, aber weil sie wissen, dass ich sie vielleicht verstehen kann, weil ich schon mal was gesagt habe oder so. Ne? Also das ist schon teilweise richtig krass.
Ja. Okay, wenn ich das jetzt mal zusammennehme, also du teilst dich mit, du kriegst darauf positive Reaktionen, du merkst, dass Menschen das was bedeutet, dass du sie damit berührst, dass du ihnen damit auf eine Art halt eben auch hilfst, weil sie merken irgendwie so, ah, guck mal, sie geht mit der Situation so und so um, da kann ich für mich was rausziehen. Gibt es oder gab es auch Momente, wo du dachtest, okay, es gibt auch Schattenseiten? Also weil das ist auch echt, also es klingt auch nach einer Menge Holz, sagen wir mal so, ja, also persönliche Nachrichten und da wird ja wahrscheinlich nicht nur, du sagst, da schütten Leute auch ihr Herz aus, das ist ja auch, du bist ja keine Beratungseinrichtung oder so. Wie gehst du denn damit um? Also, oder anders gefragt und viel knapper, ist es manchmal auch eine Belastung?
Ja, aber ich finde gar nicht, dass so diese Nachrichten eine Belastung sind, sondern teilweise, also ich finde, das sind schöne Nachrichten. Ich finde das eher schön, wenn sich jemand hier anvertraut. Halt, was manchmal nicht spurlos an mir vorbeigeht, auch je nachdem, in welcher Zyklusphase ich mich gerade befinde, dann komme ich damit besser klar oder nicht so. Gut ist, wenn Leute wirklich halt Dinge blöd finden, die man macht und einem das dann halt auch sagen und manchmal halt auch nicht so nett. Das sind dann eher Situationen, wo ich so denke, oh, es nervt mich dann, dass alle das jetzt sehen können. Dann gibt es schon so kleine Momente, wo ich das so, ja, manchmal in, ja, kommt selten vor, aber dann das sind so Momente, wo ich das schon hinterfrage und so denke, boah, das ist, oder auch, weil man ja nie richtig Urlaub hat. Also man muss ja schon auch, der Algorithmus, der will ja, dass man die ganze Zeit online ist und es macht mir auch riesen Spaß, aber ja, manchmal denke ich mir auch, das ist ja wahrscheinlich wie in jeder Selbstständigkeit, einfach mal so eine Pause. Also klar kann man auch mal eine Pause machen, aber irgendwie ist das immer mit so einem Druck verbunden, weil man dann immer wieder diesen Algorithmus im Nacken hat und denkt, man muss dann wieder so starten und am Ende kann man ja auch nur Geld verdienen, wenn halt die Zahlen gut sind und so. Und das hat dann halt so einen Rattenschwanz, auch wenn es mega Spaß macht.
Ja. Du hast auch das schon thematisiert, durchaus in deinen Post-Reels. Und wie gehst du damit um?
Mit diesem Druck?
Ja.
Oder? Also ich habe zum Beispiel ausgestellt, dass man die Likes sehen kann. Das habe ich auch gemacht, weil ich mich auch nicht vergleichen möchte und weil die dadurch allgemein weniger Relevanz für mich haben, weil ich halt, man ist halt so vergleichbar und ich kann mich ja auch nicht frei davon machen, mich nicht mit anderen zu vergleichen. Und natürlich sind die Zahlen halt wichtig, sobald man damit Geld verdient. Weil ich versuche, ich habe auch Management und die können auch in die Insights reingucken. Ich versuche da einfach gar nicht so viel Aufmerksamkeit drauf zu legen selber, weil solange es läuft, läuft es. Und ich denke mir, ja, ich gucke jetzt nicht irgendwie jeden Tag, wie viele Follower ich verloren habe oder so. Ich glaube, da gibt es auch andere. Ich versuche mich da wirklich so ein bisschen von frei zu machen und da nicht so die Aufmerksamkeit drauf zu legen, weil ich glaube, sonst ist der Druck schon ziemlich groß.
Okay, ja, super interessant. Das heißt, du installierst oder hast eben auch ganz, ganz aktiv eigentlich Filter installiert. Also dein Management, was vielleicht schon mal so auch so ein bisschen vorsortiert oder im Extremfall vielleicht auch mal sagen kann, Paula, das musst du jetzt nicht lesen. Ja, also das, wir filtern vielleicht irgendwie auch mal die total nicht zielenführenden Beschimpfungen oder so, die übrigens jeder bekommt, der sich irgendwie in der Öffentlichkeit positioniert, erst recht auf Social Media. Ja, da können alle ein Lied von singen, was man da um die Ohren gehauen bekommen hat. Absolut substanzlos und einfach nur, um Mülleimer für den Frust anderer Menschen zu werden. Also sowas auszusortieren. Und sehr schlau. Du hast ausgeschaltet, dass du die Likes siehst. Das ist auch was, wo man, glaube ich, gar nicht genug darauf hinweisen kann, dass schon auch die Anwendung, die Apps auch Möglichkeiten haben der Steuerung. Die sind manchmal ein bisschen echt blöd versteckt. Also auch so ein bisschen, wo man regeln kann, was will ich überhaupt, dass mir was vorgeschlagen wird? Will ich überhaupt personalisierte Sachen sehen? Und wenn ja, was? Was interessiert mich nicht? Aber sehr interessant zu hören, dass du das so aktiv gemacht hast.
Ja, also man kann die natürlich trotzdem sehen und ich gucke mir das auch an. Aber es hilft mir trotzdem, dass es nicht so präsent ist und nicht so eine wichtige Rolle spielt.
Ja. Und gab es schon mal Situationen, die so extrem waren, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mich hier irgendwie auch mal richtig rausnehmen vielleicht für eine bestimmte Zeit oder so? Weil das ist was wir als Verein auch immer wieder beobachten bei Menschen, die sehr aktiv sind auf den sozialen Medien und wo das dann auch, wie du es ja auch darstellst, irgendwann auch natürlich auch eine Form von Abhängigkeit wird, insofern, als dass, wenn man anfängt, damit sein Geld zu verdienen, dann hat man natürlich auch ein Interesse daran, dass sich das fortsetzt, so wie du schon gesagt hast, so wie jeder Freiberufler halt eben natürlich weiter am Markt präsent sein möchte, weil das die Lebensgrundlage irgendwann dann auch ist. Und wir beobachten es immer mal wieder, dass Leute, die da sehr präsent sind und sehr aktiv, manchmal an einen Punkt kommen, wo es zu viel wird und dann sagen, okay Leute, ich mache eine Pause, ich bin erstmal raus und dann nach einer bestimmten Zeit sich zurückmelden und sagen, okay, ich habe jetzt Kräfte gesammelt oder habe mich neu sortiert oder habe jetzt einen neuen Umgang damit und ich bin jetzt wieder da. Gab es schon mal den Punkt bei dir, wo du gesagt hast, oh, vielleicht muss ich auch mal mich ganz rausziehen?
Nee, so extrem habe ich das noch nie gehabt. Ich hatte jetzt auch noch nie irgendwie einen dollen Shitstorm oder so. Ich merke schon, aber ich glaube, das hängt auch immer mit meinem Zyklus zusammen, dass ich dann halt immer denke, oh, das will ja keiner sehen oder das läuft nicht gut und ich bin irgendwie so unkreativ. Das ist immer so kurz, bevor ich meine Tage bekomme. Und dann mache ich auch einfach nicht so viel. Oder dann kommt es auch schon mal vor, dass ich auch was wieder lösche. Das mache ich sonst nämlich nie. Das mache ich immer nur, wenn ich PMS habe. Und dann lösche ich das aber auch. Wenn ich so denke, nee, es fühlt sich jetzt irgendwie doch nicht gut an, ist mir dann auch egal, dann lösche ich das einfach. Aber so das Bedürfnis, einfach mal komplett gar nichts zu machen für eine längere Zeit, hatte ich jetzt noch nie.
Mhm. Sehr gut. Ja. Ich wünsche dir sehr, dass es auch so bleibt, dass du diese Fähigkeit zur Selbstreflexion hast und dich ja offenbar da sehr gut selber beobachten kannst und auch sagen kannst, nee, mir ist jetzt gerade selber nicht danach und ich glaube auch nicht, dass das jetzt gerade jemanden interessiert oder so. Da scheinst du dich ja echt ganz schön gut von so Mechanismen abgrenzen zu können.
Ja, ich glaube schon. Ich mache halt auch grundsätzlich, ja, haben wir ja eben auch schon gesagt, eher immer so intuitiv Content und mache jetzt nicht so bei jedem Trend mit und deswegen ja ist da auch nie so, es gibt ja dann manchmal so Trend-Songs oder Trend-Videos, wo man dann auch schnell auf den Zug mit aufsteigen muss, damit, weil sonst ist man schon wieder zu spät. Und das mache ich ja grundsätzlich eigentlich nie so eine Art. Deswegen, wenn ich eine Idee habe und ich das gerade nicht fühle, dann denke ich, dann mache ich das in 3 Tagen, weil so wichtig ist es dann auch nicht.
Ja, du bist so offenbar sehr bei dir, voll gut. Jetzt beschäftigen wir uns hier bei Freunde fürs Leben natürlich irgendwie viel mit mentaler Gesundheit. Du hast vor einer Weile, hast du auch geteilt deine Paar- und deine Einzeltherapie-Erfahrung. Warum war dir das ein Anliegen, auch das zu teilen?
Einfach, weil das ja genauso zum Leben dazugehört und normal sein sollte, finde ich. Und weil das vor allem ja einfach in meinem Leben dann Relevanz hatte. Und ja, ich fand das wichtig, da auch die Leute dann mitzunehmen.
Ja, voll gut. Also ich betrachte das jetzt mal als Ergebnis unserer jahrelangen Bemühungen, dieses Thema zu entstigmatisieren und Leute dazu zu ermutigen, das als normalen Bestandteil ihres Lebens eben auch zu kommunizieren.
Ja, genau. Für mich ist das tatsächlich das Normalste der Welt. Ja.
Was es auch gibt, also man muss auch sagen, Mental Health ist gerade so in den letzten 2 Jahren durchaus auch in den sozialen Medien so ein bisschen so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein kleiner Hype-Begriff geworden. Es gibt Menschen, die sagen so, ja, da ist der Begriff irgendwie, der wird auch kommerzialisiert. Es geht bis dahin, dass Menschen sich dazu positionieren und äußern, wo es genau dann diese Glaubwürdigkeit, ja, es eher vermissen lässt. Wie siehst du in so eine Entwicklung?
Ja, teilweise. Ich habe noch vor ein paar Monaten so eine Doku auch gesehen über diese krasse Coaching-Szene. Weiß nicht, ob das jetzt auch so in die Richtung geht. Fand ich schon erschreckend, wie viel Geld die Leute teilweise ausgeben, weil sie denken, dann sind sie glücklich, wenn sie irgendwie diesen Kurs machen und halt Coaches, und gibt ja mittlerweile so viele, das halt krass ausnutzen. Fände ich natürlich nicht gut. Also ja, ich glaube schon, dass ja, man kann sich einfach mittlerweile so krass verkaufen, die Videos so krass schneiden. Man kann ja auch mittlerweile mit ChatGPT wahrscheinlich sich als krassester Coach irgendwie darstellen, guckt sich jeden Satz an, schneidet nach jedem Satz, irgendwie macht die heftigsten Videos, und die Leute denken dann, boah, der hat voll die krassen Sachen zu sagen oder die, und das war am Ende, waren das gar nicht die Worte von dieser Person oder so. Also ich sehe das schon auch kritisch, und ich glaube, das ist schon ja auch gefährlich irgendwie, wenn man da ja dann irgendwelche Menschen sieht und von denen halt Kurse kauft, weil man denkt, die haben es voll drauf.
Ja, total. Also wir verfolgen das auch natürlich mit aufmerksamen Augen, lass es mich so sagen. Was würdest du denn sagen, wo liegt denn da mehr die Verantwortung? Bei denjenigen, die es erzeugen, oder letztlich bei denen, die es konsumieren? Also müssen wir einfach alle mehr lernen, da wachsam zu sein, was uns verkauft wird? Oder müsste man auch die Absender irgendwie halt mehr in die Pflicht nehmen oder in die Verantwortung?
Ja, dadurch, dass zum Beispiel Coach ist ja kein geschützter Begriff, und ich wüsste jetzt nicht, wie man das irgendwie steuern soll. Ich glaube schon, dass wir, also die Menschen, die das kaufen, halt genau gucken müssen, was ist das für ein Mensch, was hat der für eine Ausbildung, für Fortbildungen, und da wirklich, ja, dass man selber irgendwie in der Verantwortung ist, da genau zu gucken, ob die Person wirklich qualifiziert ist.
Okay, ich habe jetzt gelernt, dass du da halt eben auch genau hinschaust und dich hinterfragst. Wie machst du denn das bei, wenn du jetzt sagst, irgendwie du wirst gesponsert, du bekommst Produkte beispielsweise. Klar, die Posts werden gekennzeichnet als Anzeigen, aber wie gehst du denn ran, wo sagst du, okay, das ist jetzt ein Produkt, was ich guten Gewissens meinen Leuten irgendwie halt nahe bringen kann, oder wo ziehst du denn da die Grenze für dich?
Also ich sage richtig, richtig viel ab und versuche halt schon auf jeden Monat das Gleiche, also langfristige KooperationspartnerInnen zu finden. Also ich finde es halt, und das mache ich ja auch wirklich nicht, ich benutze nur eine Creme, ich benutze nur ein Deo, und dass man dann nicht jeden Monat irgendwie was Neues bewirbt, sondern ich teste das dann wirklich, und wenn ich das gut finde, dann benutze ich das auch wirklich und dann bewerbe ich das. Und so habe ich mittlerweile einfach so meine Klamottenfirma, meine Schmuckfirma, meine Schminke, meine Hautpflege, und das sind dann immer die gleichen. Und das ist mir auch wichtig, dass ich da nicht irgendwie immer wieder was Neues bewerbe, weil ich das auch im echten Leben nicht mache. Ich benutze ja nicht immer wieder was Neues. Und natürlich kommt es mal vor, dass ich dann auch was wechsle, vielleicht auch, weil eine Firma an irgendeinen großen Konzern verkauft wird oder so. Dann sage ich auch, nee, dann bewerte ich das jetzt nicht weiter. Oder wenn man irgendwie ja so was Kritisches über irgendeine Firma mitbekommt oder so, dann beende ich auch eine Kooperation. Es ist jetzt nicht so, dass ich da ja alles mitnehme, nur um irgendwie mein Geld zu verdienen, sondern ich gucke das schon. Aber am Ende ist es natürlich Werbung. Aber auch da ist, denke ich mir, am Ende jeder selbst verantwortlich und muss halt wirklich gucken, brauche ich das jetzt? Ja.
Also ein Appell an die Eigenverantwortung. So. Paula, du hast eine junge Tochter. Es ist vielleicht noch ein bisschen früh, weil die ist noch ganz schön klein. Aber hast du schon mal angefangen, darüber nachzudenken, wie es für sie wird, ein Aufwachsen mit sozialen Medien? Also wir haben mit der Gen Z haben wir gerade die erste Generation, die wirklich mit den sozialen Medien aufwächst, also die schon im heranwachsenden Alter keine Zeit mehr ohne die sozialen Medien kennt, sondern die waren von Anfang an da. Das wird bei deiner Tochter entsprechend auch sein. Machst du dir darüber Gedanken?
Ja, schon. Also ich habe mich jetzt noch nie informiert, ab wann, also ich kriege das so ein bisschen mit, dass da ja immer auch so politisch irgendwie überlegt wird, ab wann das erlaubt wird, auch so Handys in der Schule und so. Aber es ist jetzt nicht so, weil das noch so weit weg ist, dass ich das so richtig krass verfolge. Ich denke mir nur, ich übernehme irgendwie jetzt schon Verantwortung dafür, weil ich weiß, dass junge Mädels das sehen und der Versuch halt deswegen auch mich so eher echt zu zeigen, wie es geht. Also mich jetzt nicht irgendwie, oder ich finde, wenn man sich spritzt oder so, das ist ja auch gerade so ein krasser Hype, irgendwie alle haben, also nicht alle, aber viele Frauen haben aufgespritzte Lippen. Mittlerweile haben ja auch viele Botox gespritzt und so. Und wenn das dann nicht kommuniziert wird, das finde ich halt kritisch. Und da habe ich so ein bisschen Angst, weil ich ja auch weiß, dass viele junge Mädels da auch in eine Magersucht geraten und so einfach durch diese krassen Schönheitsideale, durch das, was da die ganze Zeit gesehen wird und so. Und versuch's halt deswegen irgendwie ja anders zu machen für die, die es jetzt sehen. Und wünsche mir einfach, dass das immer mehr, immer ehrlicher wird und sich irgendwie verändert, auch wenn ich nicht glaube, also ich nicht weiß, ob das irgendwann so sein wird, aber ich denke mir, ich kann ja nur meinen Beitrag dazu leisten und mich irgendwie so zeigen, wie ich halt ehrlich aussehe. Und habe natürlich schon ein bisschen Angst, dass sie dann irgendwie auch denkt, sie müsste jetzt so und so aussehen und dann, ja, sich irgendwie verändern will.
Ja, total wichtiger Punkt und das ist ja wirklich auch einer der, glaube ich, wenigen Bereiche, wo es wirklich ganz evidenzbasiert ist, dass da halt eben was passiert mit der Körperwahrnehmung. Also eben ja zum größeren Teil bei weiblichen Nutzerinnen, dass es ein verzerrtes Körperbild gibt durch die sozialen Medien. Und ich glaube schon, dass es sich ändern kann, weil genau wie du sagst, also wenn es alle praktizieren wie du, dann wird man vielleicht in Zukunft sogar sagen können, nee, Kind, lauf mal nicht an den Plakatwänden da draußen vorbei, weil da wird dir durch retuschierte Werbebilder ein falsches Bild vermittelt. Geh mal lieber in die sozialen Medien, da kriegst du ein realistischeres Körperbild vermittelt. Vielleicht kommen wir sogar dahin.
Ja, das wäre schön. Also, ja, ich versuche auf jeden Fall auch jetzt schon, halt, wir lesen dann Bücher, alle Körper sind toll und so, da jetzt schon so ein bisschen ihr halt einfach mitzugeben, dass sie genau richtig ist, wie sie ist und dass alle so richtig sind, wie sie ist, dass Körper unterschiedlich sind und so weiter und so fort. Und vor allem auch, wie ich selber mit meinem Körper umgehe, auch vor ihr, dass ich niemals irgendwie sage, oh nee, das kann ich jetzt nicht mehr essen, so mein Bauch ist zu dick oder keine Ahnung, so kleine Sätze, ja, will ich einfach niemals, dass sie das von mir mitbekommt, weil ich glaube, dass das auch schon dann wahrscheinlich einfach ein kleiner Stein in die Richtung ist, der dann da anfängt hinzurollen. So.
Ja, absolut. Das kann ganz oft natürlich die Grundlage schon für Essstörungen sein, wenn es halt eben gestört vorgelebt wird, sozusagen. Total.
Ja.
Du hast es gerade schon angesprochen, die aktuelle Diskussion, Social-Media-Verbote, die SPD hat ihr Grundsatzprogramm vorgestellt, CDU hat nachgelegt. Wie schaust du denn da drauf, grundsätzlich auf Verbote, auf Regelungen? Ist jetzt sehr weit gefasst, weil Verbote ist ja das eine, eine Reglementierung der Plattformbetreiber ist was anderes. Vielleicht fangen wir bei den Verboten an. Wie findest du denn das?
Also ich habe das jetzt nicht so ganz mitbekommen, aber ist das Verbot in der Schule? Erstmal die Nutzung?
Nee, es wird tatsächlich ein generelles Verbot, also je nachdem, wer es äußert, aber die SPD sagt zum Beispiel ein Verbot unter 16 Und von 14 bis 16 nur ein begrenzter Zugang dahingehend, dass halt eben die Algorithmen nicht personalisiert Inhalte ausspielen zum Beispiel.
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es schon sinnvoll. Die Frage ist, in dem Alter ist man ja auch alleine unterwegs. Man kann sich ja immer auf irgendwo anders einloggen oder Fake-Profile machen oder irgendwo anders ein Handy herbekommen oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, dass wahrscheinlich so ganz viel Aufklärung auch nebenbei sinnvoll wäre, nicht nur ein Verbot oder so. In der Schule, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich auch schon.
Ja. Ja, gibt es sicherlich. Ich glaube, noch nicht so flächendeckend und vor allem, glaube ich, noch nicht mit der Expertise, wie das eigentlich sein müsste, und auch noch nicht auf der Grundlage von tatsächlichem Austausch und Einbeziehung von den KonsumentInnen, nämlich mit den Jugendlichen und Kindern, also die eigentlich da am meisten mitzuteilen haben, wie und was sie konsumieren und was sie sich gerne wünschen würde. Weil ich glaube, grundsätzlich das Bewusstsein ist bei der jungen Generation mehr gegeben, als wir es oft denken. Und auch das kritische Bewusstsein und das Infragestellen, ob ihnen der Konsum in dem Ausmaße, wie es dann teilweise stattfindet, irgendwie wirklich gut tut oder nicht. Also ich glaube, es ist sogar gewünscht, dass man ihnen da irgendwie beiseite steht und sie berät.
Ja, ich finde, es ist halt auch ein schwieriges Thema. Keine Ahnung, ich finde so Verbote, klar, ich verstehe den Sinn dahinter und den Gedanken. Gleichzeitig denke ich, kann man das irgendwie auch nicht verbieten, weil man ja immer die Möglichkeit hat, auch irgendwie daran zu kommen. Und vielleicht macht es das dann auch noch spannender. Ist ein schwieriges Thema. Ich meine, andererseits, wie viele Eltern hängen halt selber die ganze Zeit am Handy und das ist dann auch wieder, ja, irgendwie, das gehört halt auch, also klar, ich meine, es nimmt wahrscheinlich Ausmaße an, die halt nicht mehr normal sind, aber ich glaube, man muss dann vielleicht auch, die Eltern müssen dann vielleicht auch gucken, dass sie das jetzt nicht so vorleben.
Ja, total, total wichtiger Punkt. Also es gibt ja schon viele Memes dazu, junge Menschen fordern, die über 60-Jährigen aus den sozialen Medien auszuschließen, weil die können nämlich KI nicht erkennen. Also die haben weniger Kompetenzen im Umgang mit dem Content, der ihnen da gezeigt wird, als die junge Generation. Total berechtigter Hinweis. Und ich glaube auch, das ist, also natürlich sind Heranwachsende, muss man sie schützen. Und gleichzeitig, genau wie du es sagst, betrifft das natürlich auch alle Erwachsenen genauso. Also auch wir strugglen ja alle in einem adäquaten Umgang mit dem, was wir da konsumieren und müssen da nicht minder viel lernen, glaube ich. Da ist auf jeden Fall. Wie siehst du denn, vielleicht nochmal darauf zu sprechen, also diese Verantwortung bei denen, die den Content erstellen? Also du hast ja vorhin schon gesagt, wie du es für dich handhabst. Was stellst du denn bei anderen fest? Hast du das Gefühl, dass es dieses Verantwortungsbewusstsein gibt, dass man sagt so, hey, im Moment kann es noch jeden unkontrolliert erreichen, dann liegt die Verantwortung bei mir? Oder was hast du so für einen Gesamteindruck von dem, was stattfindet?
Ja, ich glaube, dass sich viele vielleicht der Verantwortung nicht so da bewusst sind. Ich glaube, dass viele schon so sagen, ja, ich rede ja ehrlich, aber dann trotzdem halt perfekt, immer perfekt gestylt sind, immer perfekt aussehen, sich immer perfekt zeigen, vielleicht auch irgendwie, ja, sich halt immer mehr auch in diese Richtung entwickeln. So am Ende sehen ja auch irgendwie, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, alle gleich aus, halt die Augenbrauen sind gemacht, die Wimpern sind gelüftet, die Lippen sind aufgespritzt und es sollen ja auch alle so machen, wie sie wollen, aber ich find's trotzdem dann schwierig, wenn man diese Sachen, die man macht, nicht kommuniziert, wenn vielleicht jüngere Mädchen das sehen und denken, das ist normal. Und ich finde, das ist oft, glaube ich, das sind so Kleinigkeiten. Aber ich finde, das ist wichtig, das zu sagen, was man da vielleicht alles gemacht hat.
Weißt du schon, wie du es, also jetzt mal gesetzt den Fall, es läuft so weiter, wie es aktuell ist. Wie wirst du es bei deiner Tochter machen?
Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe da auch echt Angst vor. Ich frage mich auch manchmal, wie wird sie wohl dann aussehen? Was wird sie machen? Weil sie denkt irgendwie, das müsste sie auch haben und das müsste sie auch machen und so. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen werde. Hm. Ja.
Gut, du hast ja noch ein bisschen Zeit, Gott sei Dank. Und bis dahin wird wahrscheinlich irgendwie auch echt viel passieren. ja, ganz ehrlich, bis sie in dem Alter ist, wird auf sozialen Medien nur noch KI-Content stattfinden und dann diskutieren wir sowieso nochmal ganz anders.
Ja, ich hoffe einfach, dass ich das halt schaffe, ihr einfach, dass sie das ganz tief in sich gespeichert hat, dass sie das nicht braucht, dass sie genau richtig ist, wie sie ist. So.
Ja. Ja, und das ist, du hast schon gesagt, das ist natürlich was wird vorgelebt und wie praktizieren es gerade die Eltern halt eben selber. So, wie viel Zeit verbringt man selber, sowohl in den sozialen Medien konsumierend, als auch vor dem Spiegel oder mit Essensplänen, wenn wir über Essstörungen reden und so weiter.
Ja.
Paula, wir haben ja unsere wunderbare Spotify-Playlist, wo wir Songs raufpacken, die unseren Gesprächsgästen etwas bedeuten. Und mir. Hast du uns einen Song mitgebracht, den wir auf diese Liste raufnehmen können?
Ja, und zwar Life is a Flower von Ace of Base. Und zwar, ich kann das gar nicht mehr genau sagen, das ist so vor ein paar Jahren gewesen, habe ich den irgendwie nochmal gehört und hatte direkt richtig gute Laune und habe dann angefangen, bei Instagram so ganz oft dazu zu tanzen und dann immer ganz oft unter irgendwelche Stories oder so zu schreiben, Life is einfach a Flower. Und ich habe sogar diese Blume von dem Cover tätowiert, weil dieses Lied mir einfach immer so gute Laune macht. Und genau, deswegen habe ich das mitgebracht.
Okay, krass. Ja, ein Song, der gute Laune macht, was Musik so alles kann. Total gut. Ja, schön. Okay, mal ein bisschen, ist wahrscheinlich, was ist denn das? Frühe 90er?
Boah, ja, wahrscheinlich, ja.
Ungefähr, ne? Ja, ja, eine kleine Zeitreise, voll gut. pack auch noch einen Song rein und ergänzt sich vielleicht ganz gut insofern, als dass es ein aktuellerer Song ist. Dann haben wir einen Blick zurück voller Freude und einen Blick ins Hier und Jetzt. Auch einer meiner Lieblingsbands ist Sleaford Mods aus England, The Good Life von dem neuen Album. Und es handelt inhaltlich davon. Ja, es ist inhaltlich eigentlich eine Selbstreflexion, weil der Sänger in guter britischer Tradition wirklich auch eine Menge Flüche rausspittet und auch gerne austeilt. Und in der Vergangenheit wirklich krass ausgeteilt hat, muss man sagen, gegen andere Bands, gegen andere Musiker. Und es hat ihm Kritik eingebracht, zu Recht, finde ich, weil das teilweise wirklich auch zu drastisch war. Und er reflektiert das in diesem Song und reflektiert übrigens auch generell auch in den sozialen Medien seinen mentalen Zustand, seine psychische Gesundheit. Und hat da irgendwie wirklich viel Veränderung schon durchlaufen. Und in diesem Song sagt er halt dann eigentlich, also ich lese es so, dass er sagt, The Good Life, also eigentlich könnte er sich selber ein besseres Leben gönnen, indem er von dieser Wut ein bisschen wegkommt oder von diesem Negativen, was er da halt irgendwie auf andere projiziert. Und insofern ist es nie zu spät, sich zu verändern so und an sich zu arbeiten und über Selbstreflexion zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Deswegen mag ich das sehr gerne. Und abgesehen davon mag ich es halt einfach musikalisch sehr gerne. Ich möchte noch einen großen Dank aussprechen an Cold Square, die nämlich diese Folge hier unterstützt haben und möglich gemacht haben. Großen Dank dafür. Und Paula, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und uns beiden bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.